Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Fünf, vier, drei, zwei, eins und
Ortschaft ist auf der friedliche Wiesel.
Moin zusammen, oder sollte ich heute vielleicht sagen, grüß Gott. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Resonanz und Replik. Ich bin Steffi.
Ja, ein herzliches Servus auch von mir.
Wie ihr schon im Einspieler gehört habt, geht's heute in den tiefen Süden. Fahrgeschäfte, Gastronomien, Marktstände auf rund 430 Hektar. In München ist wieder Ausnahmezustand, denn zum 189. Mal findet das Oktoberfest statt. Die Wirtschaftsmaschine des Südens, da wird wahrscheinlich wieder die 1-Milliarde-Euro-Marke beim Umsatz geknackt und bis zum 6. Oktober werden rund 6 Millionen Menschen aus aller Welt auf die Theresienwiese kommen. Passt einfach gut und wir dachten mal ein bisschen weg von der Politik, erzählen wir euch eine schöne Geschichte über einen Podcast, den wir gehört haben. Michael, welcher ist das?
Der Podcast heißt Das Lederhosenkartell und ist ein Siebenteiler, in der sich ein Journalist mit dem Namen
Alexander Gutsfeld,
ich danke dir, mit, ich sag mal, der Geschichte des Oktoberfests beschäftigt, mit den Entwicklungen und das ganze Spektakel, das ja so in der Regel 17 Tage dauert, aus vielerlei Perspektiven beleuchtet.
Das Besondere daran ist, er ist schon seit 10 Jahren Rikscha-Fahrer und nimmt sich immer frei und gondelt Gäste, sage ich mal freundlich ausgedrückt, Gäste aller Art. Von A nach B fährt sie zum Bahnhof, fährt sie zum Puff, fährt sie irgendwohin mit seiner Rikscha und macht da, ich vermute an der Steuer vorbei, eine Menge Geld.
Das glaube ich nicht, dass er das an der Steuer vorbei macht. Dafür ist der Podcast zu prominent platziert.
Wie auch immer. Wir sind eher zufällig über diesen Podcast gestolpert. Es ist eine Studio Bummens Produktion. Herzliche Grüße an die KollegInnen dort. Ein sehr schönes Dokumentationsformat. Wie hat es dir gefallen?
Mir hat es gut gefallen. Also es zieht sich ja über die 7 Episoden und man muss vielleicht auch ein Stück weit reinkommen, so am Anfang. Ja, kommt ja auch drauf an, habe ich dazu eine Affinität? Weil eigentlich wollte ich dich fragen, warst du denn schon mal auf dem Oktoberfest?
Nein, hat sich irgendwie nie ergeben. Ich wollte mir einmal dieses Spektakel antun, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben, muss man sagen. Sie bewerben den Podcast damit, dass es für Leute ist, die das Oktoberfest lieben, die es hassen oder einfach noch nie da waren. Also sie decken so ein sehr breites Spektrum ab als Zielgruppe. Und findest du, dass das erfüllt ist?
Ja.
Finde ich auch.
Also das Schöne an diesem Podcast, wie er einfach einen mitnimmt in diese Welt. Man muss keinen bayerischen Dialekt können. Es wird alles erklärt auch. Und es gibt wirklich diese große Sicht auf dieses Volksfest. Von den Anfängen, die heutige Entwicklung, wie das auch gekommen ist, dass es teilweise so ein Schickeria-Fest geworden ist, aber auch die Globalisierung, die ein Stück weit stattgefunden hat, dass also Touristen aus aller Herren Länder da einfliegen, teilweise jährlich und total begeistert sind, ob dieses Fest. Und am Ende des Tages funktioniert das Oktoberfest aus meiner Sicht wie die 5. Jahreszeit im Rheinland oder in der Mainzer Region, wo ich ja aufgewachsen bin, mit Fasnacht. Wo wir aufgewachsen sind mit Fasnacht oder Fasching, wie man dann in Richtung Köln und Düsseldorf sagt.
Sorry, ich musste leider voll reingrätschen.
Gut, dann
das
schneide.
Heißt dort Karneval und okay. Fasching ist es im Süden.
Also okay, also dann.
Wir haben die Fasnacht.
Okay,
die Mainzer-Fasnacht. Südlich davon ist der Fasching und westlich davon ist der Karneval. Da muss ich jetzt doch mal.
Notiz an uns, eine Fasnachts-Fasching-Karneval-Folge im Februar vielleicht. Je nachdem.
Wenn wir dazu imstande sind. Oder wir nehmen das Mikrofon mit nach Mainz.
Also tatsächlich finde ich es einen wunderbaren Podcast dahingehend, dass er so viel erzählt und man auch Dinge erfährt, die man jetzt nicht so kennt. Ne? Ein Beispiel, es gibt eine Episode, die Folge 4, die dreht sich komplett um die Münchner Brauereien. Mhm. Und zwar um die 6 Großen, die das alleinige Recht haben, auf der Wiesn Bier auszuschenken.
So, dann sagt man die 6 Großen.
Ich weiß sie nicht auswendig. Weißt du sie auswendig?
Also, ich bin ja gut vorbereitet. Das ist das Augustiner, Hackabschor, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten.
Aber ablesen musstest du es trotzdem.
Ich habe es vorbereitet. Das nennt man Showprep.
Ich habe mir nochmal den Namen des Herausforderers sozusagen gemerkt, Giesingerbräu. Das hatten wir dieses Jahr ja auch auf dem München-Besuch tatsächlich getrunken. Es ist halt einfach spannend, da zu sehen, wie diese sechs großen Brauereien, die du gerade aufgezählt hast, die praktisch alle zu internationalen Braukonzernen mittlerweile gehören, wie die dann im Lokalen einen auf, wir müssen hier Tradition und sonst was schützen, machen und wie schwierig es ist, in diese erste Liga der Brauer reinzukommen als Brau-Startup.
Also ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie gesagt, dieser Podcast heißt ja das Lederhosenkartell und es impliziert auch, dass dort man sehr für sich bleiben will. Man versucht, das alles unter sich auszumachen. Wie ich im Intro schon gesagt habe, es ist ja am Ende des Tages auch ein Milliardengeschäft, wo sehr, sehr viele Leute von profitieren. Und viele versuchen da ihre Pfründe sich zu sichern. Dieser Podcast ist übrigens schon ein Jahr alt. Der ist anlässlich der Wiesn 23 erschienen. Aber ich finde, er ist nicht gealtert. Und deshalb kann man die Geschichten und den Podcast sehr gut hören, weil ich glaube, das hat alles noch so seinen Bestand. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Giesinger Brauerei, weil dieses Kartellgefühl, also ist schon früher, finde ich, aufgekommen, nicht erst bei Episode 4, aber da wird es nochmal in Reinform ausgearbeitet.
Genau, und dieses Bierkartell gibt es seit nach dem Krieg spätestens mal, auf alle Fälle schon sehr, sehr lange und ist einfach interessant zu sehen, wie dann ein Newcomer versucht, da reinzukommen und wie schwierig das tatsächlich ist.
Offiziell ist es ein Verein aus diesen sechs großen Münchner Brauereien. Ich finde es auch krass, wie das aufgeschlüsselt wird. Also nur Münchner Brauereien dürfen auf dem Oktoberfest ausschenken. Das ist Stufe 1. Der Inhaber der Giesinger Brauerei, als Randnotiz ein eingewanderter Mecklenburger. Also das kommt schon, glaube ich, nicht gut an, wenn man nicht echter, waschechter Bayer ist. Das gefällt schon, glaube ich, nicht, was den Traditionsgedanken angeht. Aber um in München eine Brauerei zu haben, die Münchner Bier brauen darf, da reicht es nicht, dass man einfach in München braut. Nein, es muss auch gebraut werden mit Tertiärwasser, das irgendwie 1000 Jahre alt ist und irgendwie, keine Ahnung, wie tief im Münchner Boden liegt. Und wenn man anderes Wasser nimmt, ist man schon keine Münchner Brauerei mehr und darf gar nicht diesen Anspruch erheben, auf der Wiesn auszuschenken.
Und wenn man als Brauerei keine jahrhundertealte Tradition hat und so weiter.
Genau.
Also es sind natürlich auch.
Der Inhaber von der Giesinger Brauerei hat das mit Crowdfunding und Krediten, also der kämpft ja wirklich alle Kämpfe und hat es geschafft, der ist jetzt ja mittlerweile auch 20 Jahre auf dem Markt, Geld zusammenzukriegen, um diesen speziellen Tiefbrunnen bohren zu lassen, um an dieses scheiß Tertiärwasser zu kommen. Uns reicht immer noch nicht. Weil jetzt hat er nicht diese 500, 600, 700 Jahre alte Brautradition in München und darf im Moment noch nicht mit in den Club der Ausschenker.
Also was auch faszinierend zu sehen ist, ist da diese, ich nenne es mal freundlich, Verflechtung zwischen lokaler Wirtschaft und der Politik und der Verwaltung, mhm. Wie diese Mechanismen greifen und die greifen schon seitdem das Oktoberfest überhaupt existiert. Wie kam es denn dazu, dass das Oktoberfest so eine Hype-Veranstaltung geworden ist? Gibt es da jemanden, der da die Finger im Spiel hat?
Ja, also der Podcast steigt eigentlich damit ein, dann springen wir mal zurück zu Episode 1, wie es dazu kam. Also für Leute, die Key Royale gesehen haben oder vielleicht das dann im Nachgang gucken möchten, es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang. Also im Prinzip fängt die Geschichte an, wir wollen jetzt auch nicht den Podcast im Detail wiedergeben, ne? Aber es geht darum, dass sie erzählen, wie Gerd Käfer, heute bekannt Feinkostkäfer, kennt man irgendwie, in vielen Großstädten gibt es Käfergeschäfte, Restaurants und es hat alles seinen Ursprung in München und der ist quasi der Gründervater der Idee, einen Party-Service zu machen. Also er bietet an, Musik in einen Raum zu schleppen, bis hin zu, wo er sagt, du kannst mich abends anrufen, ich stelle dir einen Pianisten samt Piano hin und machte ganz besondere Buffets. Also hat auch die Leute damit gelockt, für viel Geld, mit Südfrüchten, mit Meeresfrüchten. Die Leute haben noch nie eine Papaya gesehen. Also wir sprechen jetzt von auch.
Ja, irgendwie so ab den 60ern geht das los.
Genau.
Und fällt ja auch in eine Zeit, als München in einem geteilten Deutschland besonders exponiert gewesen ist. Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland und München sowas ist wie die heimliche westdeutsche Hauptstadt.
Genau, bis hin zu, dass Freddie Mercury hinkommt und viele bekannte Prominente, Mick Jagger und so. Und das hat alles Fahrt aufgenommen. Also Herr Käfer wurde richtig groß, fing an, nicht nur zu Events irgendwelche Essen und Buffets, spezielle Buffets zu bringen, die die Leute so noch nicht gesehen haben, sondern kam dann auf die Idee, selbst Veranstaltungen zu machen. Und dort kam dann sukzessive die Schickeria hin. Mit Hilfe von Baby Schimmerlos im Key Royal, das ist ein Klatschreporter, hatte eine gute Connection zum Käfer und der hat dafür gesorgt, dass der Käfer ein Zelt dort bekommt. Und der hat eigentlich den Grundstein dafür gelegt, um diesen Hype, den es heutzutage gibt, muss man so sagen, weil das Oktoberfest war ganz lange, also in den 70er Jahren eigentlich noch,
ein ganz normales Volksfest.
Die Zelte waren halb voll, es waren mehr lokale Leute dort oder Leute aus der Region, aber dass die Leute aus aller Welt hinkommen, dass man ansteht, um in ein Zelt zu kommen, das hat es alles nicht gegeben. Und für die Münchner Schickeria, muss man ja auch sagen, war da nur das Proletariat unterwegs.
Genau, das ist das Interessante, dass der Michael Gräter, heißt der Journalist, zusammen mit dem Käfer Junior, also dem heute nur noch als der Käfer bekannte Michael Käfer, genau, dass die beiden zusammen dieses Thema in Schwung bringen, für die Schickeria da was zu bieten und sich das dann sehr schnell zu einem internationalen Hype auch wandelt. Genau. Und das wird alles schön in dem Podcast erzählt.
Und es wird dann so ein Win-Win-Geschäft, weil der Reporter, der Klatschreporter, damals von der Abendzeitung, der war mega gut vernetzt, ne? Mhm. Und der fing dann natürlich auch an, Geschichten zu erzählen, ne? Und darüber zu berichten. Es hat irgendwann eine Sogwirkung entwickelt, weil der Käfer wollte halt was anderes anbieten. Der wollte halt keine Schweinshaxen anbieten, kein Schnitzel, keine Spätzle, sondern der hat's richtig knallen lassen mit Champagner und Co. in seinem Zelt und plötzlich stand die Schickeria da an. Und das hat sich bis heute gehalten. Wie wir wissen, kostet da irgendwie so eine Champagnerflasche 2600 Euro. Und
vielleicht auch mehr in diesem Jahr.
Kommen wir zu einer der vielen, ich finde, sehr zauberhaften Rikscha-Geschichten von Alexander Gutsfeld. Er fährt die Leute durch die Gegend und lässt das Mikro einfach mitlaufen. Also wie man hört, wissen die schon Bescheid, dass er sie interviewt, aber es sind einfach ganz normale Gespräche. Und er hat unter anderem ein Pärchen drauf, was er vom Käferzelt abgefangen hat, die dann erzählt haben, dass sie sich durchgeschnurrt haben. Also dass sie eigentlich gar keinen Eintritt bezahlt haben. Sie haben auch diese Magnumflasche in der Hand irgendwie für 2600 Euro. Und das Pärchen erzählte, dass sie die einfach mitgenommen haben und dafür nichts bezahlt haben, weil die auf irgendeinem Tisch stand und es werden ja eh nur Tische bezahlt. Und
genau,
das
stehst
ganze
du am
System,
Tisch.
Ja. Das finde ich sehr interessant. Auch sehr, ich finde sehr zauberhafte Momente so auf der Rikscha. Man fühlt mit, wie er da teilweise berghoch, bergunter radelt, wie er seine Preise macht, von irgendwelchen Landwirten erzählt, die noch schnell einen Puff wollen, bevor sie einen Zug kriegen. Man kriegt sehr schöne Einblicke darüber, was für Menschen da hingehen, weil es ist wirklich so ein Querschnitt aus der Gesellschaft und aus verschiedenen
Ländern. Genau, es sind alle da, fühlen sich alle irgendwie abgeholt. Es verdient auch eigentlich die ganze Stadt an dem Spektakel.
Ja, jeder eigentlich. Ne?
Ja, nicht nur die Hotels. Es kommen besonders viel Prostituierte in die Stadt, die machen da auch ein gutes Geschäft. Es gibt ja dieses Lied Skandal im Sperrbezirk und da wird die Geschichte so ein Stück weit erzählt, dass ein Freudenhaus namens Leierkasten anlässlich der Olympischen Spiele quasi aus dem innerstädtischen Bereich raus musste in den Randbereich der Stadt. Darauf nimmt dann dieses Lied Bezug. Also man erfährt sehr viel von Folge zu Folge und das macht auch Spaß, dazu zu hören. Mit der Episode 5, Bavarian Dream, geht's dann raus ins Internationale, sage ich mal.
In die USA.
Genau.
Genau. Auch eine zauberhafte Geschichte. Mutter und Sohn aus, wo war das, New Jersey, spielt auch keine Rolle eigentlich, irgendein kleines Provinzstädtchen, die einfach in so einem Trachtenverein sind und Schuhplatteln und Trachten tragen und regelmäßig zum Tanztraining dorthin gehen und inspiriert durch The Sound of Music, den Film. Da wird auch nochmal zu Bezug genommen.
Genau.
Und da hattest du einen Kritikpunkt.
Ja, also mein Kritikpunkt war, dieser Film The Sound of Music, der spielt bei Salzburg in der Nazi-Zeit und erzählt eine wahre Geschichte einer Familie, die dann ausgewandert ist und in
die
den USA.
Familie.
Genau. Der Film ist in USA total bekannt. Im deutschsprachigen Raum ist er nicht so bekannt. Wahrscheinlich, weil er zeigt, dass es auch Menschen gab, die widersprochen haben, auch wenn das Ganze ein Musical ist, aber die fliehen ja da aus Österreich dann auch, wie vor in der Realität Nazis. Auch vor den Nazis. Aber dieser Film ist ein solches Kulturgut im englischsprachigen Raum, dass bis heute Touristen nach Österreich kommen, um sich die Orte, wo das Ganze gespielt hat, anzusehen. Dass alles auch wieder einen Bayern-Bezug hat aus Sicht der Auswärtigen und dann Oktoberfest wieder hochkommt.
Gut, also es sieht ja auch sehr bayerisch aus. Ne? Wir haben den Film auch schon vor ein paar Jahren gesehen. Es sind die Zwiebeltürme, es sind auch Trachten, es sind die Berge. Und dieser Film, muss ich nochmal ergänzen, ist nicht nur in den USA ein Riesenerfolg gewesen, eigentlich ein weltweiter. Also im Prinzip hat jedes Land auf dieser Welt diesen Film gesehen und abgekultet. Nur bei uns wurde er nicht gezeigt und deshalb ist er gar nicht im deutschen Gedächtnis.
Genau, obwohl man beispielsweise Julie Andrews, die eine Hauptrolle spielt, ja super gut kennt, auch in Deutschland noch
aus
heute.
Aus Mary Poppins zum
genau.
Beispiel.
Ja.
Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, dieser Film wird immer wieder referenziert in Songs, in anderen Filmen, aber wenn man natürlich den Ursprungsfilm The Sound of Music nie gesehen hat, versteht man einfach gar nicht diese Hinweise.
So ging es mir lange.
Ja.
Also es sind eine Mutter in ihren 60ern und der Sohn in den USA, die in diesem Verein aktiv sind. Und da wird einfach geschildert, wie die dann eingeladen werden, mit ihrem Verein nach München beim Oktoberfestumzug mitzumachen und auch einen Auftritt in einem der Festzelte.
In diesen Traditionszelten, ne? Wo
genau.
Auch andere Musik läuft. Also da hört man nicht Robbie Williams oder andere Fetenhits, sage ich mal, sondern da wird wirklich Blasmusik gespielt.
Und es ist dann einfach faszinierend zu sehen, wie auf einmal aus diesem Zoom-Kontakt, die Mutter überwindet ihre Flugangst und kommt dann trotzdem nach Bayern mit dem ganzen Verein und ihrer Familie mit dabei. Und dann trifft sie auf den Reporter. Und der Reporter ist ja durchaus distanziert, ein Stück weit zu diesem wirklich Urbayerischen.
Genau.
Ja? Und auch ihn trägt dann das Ganze so weg. Der Auftritt der Amerikaner, dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Und sie sagen dann, sie seien begeistert wie nach einem Rockkonzert. Und das ist so eine Stelle, die ich sehr stark finde, weil sie einfach zeigt, dass jenseits von nach zu viel Alkohol übergebenden Menschenmassen, was die Faszination ein Stück weit ausmacht, dieses Fest, weil das muss ja irgendwas haben, dass da 6 Millionen Besucher kommen.
Das stimmt. Ich finde es auch sehr schön, wie er beschreibt, wie dieser amerikanische Sohn, der dann der Vorplattler ist, also weil er einfach so gut trainiert hat und so darf er quasi vorwegplatteln und die anderen dann hinterher. Also er ist
ja,
in
mega.
Exponierter Lage, wo er sogar von einer gewissen Eleganz spricht und sagt, sogar er sieht das, dass der das besonders gut macht und besser als alle anderen. Also ich finde, er hat es so wunderschön beschrieben, dass ich auch schon ein bisschen davon berührt war, muss ich sagen. Eine andere Folge, sehr schön, Episode 6, wo es um die Personen, die die Wiesen am Laufen halten, die man gar nicht so wirklich wahrnimmt, von denen erzählt, unter anderem von einem schwarzen Kellner und von Nermin aus Bosnien, der eingewandert war und als Wäscher bei Unionsbräu angefangen hat und irgendwann zum technischen Leiter dort wurde. Und wenn da mal eine Pumpe nicht geht, so ist er sofort da und sich wirklich hocharbeiten konnte. Und ich finde das auch eine sehr Touching-Geschichte, so wie er ohne Deutschkenntnisse herkam und jetzt sogar auch eine leicht bayerische Einfärbung in seinem Deutsch
genau.
hat und sich damit identifiziert.
Genau, es zeigt einfach diese integrative Kraft auch dieses Volksfests, wie er hier wirklich ganz massiv die Abläufe verbessert hat in dem Zelt, wie das gesehen wird und wie er dann Teil dieser Familie wird. Man könnte dann natürlich auch sagen, selbst auf dem Oktoberfest läuft nichts ohne ausländische Fachkräfte.
Bis hin zu den Prostituierten und Sexarbeitern.
Ja, von bis, von irgendwie genau. einen Abfluss wieder gangbar machen bis dahin. Die Integration ist da, Rassismus gibt's trotzdem. Damit kommen wir dann zum Finale der Podcast-Reihe schon, wo nochmal eingegangen wird auf das Oktoberfest-Attentat von 1980. Direkt vor der Bundestagswahl, paar Tage vorher, begangen von einem Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, hießen die, glaube ich.
Rechtsextremisten, ja.
Ja, begangen von Rechtsextremisten und wie damit versucht worden ist, das linken Kräften in die Schuhe zu schieben.
Also direkte Reaktion von Strauß, ne?
Ja, vom ganzen bayerischen Staat, genau. Strauß war Kanzlerkandidat seinerzeit. Man hat auch sofort alle Spuren beseitigt des Attentats, sprich, da konnten auch nicht alle Spuren gesichert werden. Ist auch nicht aus meiner Sicht bis heute nicht richtig aufgeklärt. Erst 40 Jahre danach hat sich der bayerische Staat in Form von Ministerpräsident Söder entschuldigt bei den Opfern, die viel Leid durchmachen. Ein Überlebender kommt zu Wort, was der für eine Leidensgeschichte einfach hinter sich hat.
Ist einfach, also hat mich wirklich auch sehr ergriffen, muss ich sagen, die Geschichte, als er als Kind live dabei war, zwei seiner Geschwister sterben.
Später. Genau, und das Fest einfach weitergeht. Ja, und sie nur am umsatzschwachen Gründen, Dienstag einen Trauertag machen und ansonsten geht das Fest weiter. Show must go on gilt auch hier. Das zieht einen auch schon so ein bisschen runter dann, so zum Finale, und dann kommt aber doch nochmal
so ein versöhnliches Ende.
Genau. Wie hast du es empfunden?
Also ich finde, die Ambivalenz schwingt die ganze Zeit mit. Also ich könnte noch nicht mal sagen, will ich mal aufs Oktoberfest oder nicht, aufgrund dieses Podcasts. Also ich finde es sehr differenziert dargestellt, von sehr vielen Perspektiven beleuchtet. Alexander Gutsfeld, der ja durch diesen Podcast führt, mit seiner Rikscha immer wieder auf seine Fahrten kommt, ist auch am Ende, tatsächlich am Ende, hat keinen Bock mehr, fragt sich, ob er nach 10 Jahren das wirklich noch macht, und er hat die Schnauze voll, zumal er einerseits am letzten Tag, wo er fährt, muss man sagen, das ist nämlich der vorletzte Tag, ein super nettes Pärchen, was ihm dann auch noch mehr Trinkgeld gibt und so, was so ein Motorradladen hat, noch nach Hause fährt, und dann man denkt, das wäre jetzt ein schöner Abschluss, und er sagt das genau so und sagt er aber, das wäre natürlich zu schön gewesen. Danach hat er noch 2 weitere Fahrten gehabt, die scheiße waren, mit unter anderem Pöblern und Rassisten. Der eine haut ihm voll auf den Rücken und sowas, wo er sagt, ich kann das nicht mehr machen. Und dann geht er am letzten Tag selber feiern. Tschüss mit der Rikscha, er geht jetzt selber ins Zelt, er feiert, er kotzt und will nur noch pennen und meint, er hat jetzt 347 Tage Zeit, wieder ins normale Leben zu finden. Man merkt, das ist so ein Zyklus. Also jetzt wahrscheinlich ging es ihm schon Jahre vorher so, dass er sagt, ich habe die Schnauze voll.
Aber er beschreibt auch an einer Stelle im Podcast, wie er und andere das Oktoberfest vermisst haben, als, glaube ich, 2-mal in Folge ausgefallen ist in der Corona-Epidemie. Was so spannend ist, dieses einmal im Jahr jemand völlig anders sein.
Das stimmt, ja.
Da steht die Zeit so ein Stück weit still für alle, die da vor Ort sind, die da irgendwie mitmachen. Man entweicht seinen Alltagszwängen, und deswegen fand ich diesen Vergleich mit der 5. Jahreszeit irgendwie so passend, weil es einfach so ein Fluchtpunkt ist für die Leute aus ihrer normalen gesellschaftlichen Rolle, bei ihm ja wortwörtlich, weil er dann als Rikscha-Fahrer arbeitet und eben nicht als Journalist.
Ja, und er sagt auch, dass er ist eigentlich der gerissene Rikscha-Fahrer, er ist auch ein Abzocker, er macht ja auch jeden Fahrtpreis aus dem Handgelenk hinaus, er hat ja keine festen Preise, sondern er analysiert immer wieder die Situation. Es ist eine reiche Amerikanerin, die telefonierend bei ihm einsteigt und ins 4 Jahreszeiten will. Oder bei manchen Leuten, wo er sagt, ey, ich nehme euch for free mit, wie er eigentlich seine eigenen Grenzen verlässt, zum Beispiel moralischen Grenzen, die er sonst im Alltag immer strikt einhält, aber da einfach so ein Ausnahmezustand ist. Und er sagt auch, er ist eine andere Person in der Zeit der Wiesn.
Ja, wobei er auch nicht amoralisch ist. Am finalen Abend stehen sie halt beide auf der Bierzeltbank und singen Skandal um Rosi. Ist einfach so ein bisschen ironisch, ne? Wenn dann derjenige mitsingt, der da vorher gewettert hat gegen die Prostitution. Ganz am Ende halt nochmal so ein bisschen kitschig mit dem Lied
Sierra Madre.
Genau.
Von den Zillertaler
Schürzenjägern.
Ja, genau.
Ja, man merkt schon, du bist komplett in der Szene drin.
Absolut. Aber du bist ja bei sowas sehr sattelfest. Fazit? Hören?
Ja, kann man, glaube ich, gut hören, wenn man sich aufs Oktoberfest vorbereitet oder da eine längere Zugfahrt, Autofahrt als Anreise hat. Kann man auch so im Alltag hören, wenn man sich einfach für das Thema interessiert, weil es was ganz anderes ist, was einen so ein bisschen rausträgt, auch aus den tagesaktuellen.
Ja, mal nicht Friedrich Merz. Also genau. Es ist jetzt Söder mal anders, sozusagen. Das ist einfach mal ein schönes Thema, weil es einfach zeitlich so gut passt, dass wir gedacht haben, wir machen mal was Erfrischendes, nicht Unkritisches, muss man sagen. Also es gibt viel Ernsthaftigkeit in dieser Dokumentation.
Es gibt viel Ernsthaftigkeit, auch Diskriminierung von Sinti und Roma, Schaustellerfamilien.
Absolut.
Das spielt eine große Rolle. Wird auch interviewt, jemand aus dieser Gruppe, und zeigt einfach, dass so ein riesiges Event wie das Oktoberfest auch nur ein Spiegel der Gesellschaft ist, ein Spiegel der jeweiligen Zeit.
Auch da, finde ich, spielt Kartell einfach eine Rolle, weil weder Sinti, Roma noch Juden durften dann auf dem Oktoberfest verkaufen. Es wird nochmal kurz diese ARD-Serie angerissen. Da stellen wir euch auch nochmal den Link in die Shownotes. Die haben wir auch vor ein paar Jahren gesehen, Oktoberfest 1900. Ich kann jetzt nicht verifizieren, ob eine reine wahre Begebenheit ist. Es sind tolle Schauspieler und zeigt so die Anfänge, wo es darum geht, wie das Oktoberfest sukzessive größer wird, wo anfangen die Brauereien da gegeneinander zu fighten. Finde ich sehr sehenswert auch.
Ja, wo es überhaupt losgeht mit diesen riesengroßen Zelten, von der Idee eines einfachen Arbeiters anlässlich der Hochzeit von Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese im Oktober 1810, was mir auch nicht klar war, dass dieses Event war das erste klassenlose Event in München. Und das ist auch nochmal ein spannender Aspekt gewesen, einfach an der Stelle.
Genau, empfehlen wir euch. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Wir hören uns nächsten Montag wieder. Schreibt uns.
Bis dahin, danke. Tschüss.